Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studentenfutter. Diesmal mit einer Folge von Research to Go. Mein Name ist Levke und heute zu Gast ist Marvin Wendlern. Er hat bei seinem Partnerunternehmen British American Tobacco seine Bachelorarbeit geschrieben, in der er eine Szenarioanalyse gemacht hat. Hier hat er den deutschen Nikotinmarkt für das Jahr 2040 prognostiziert. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß. Hi Marvin, cool, dass du heute bei uns bist.
Schön hier zu sein, freut mich. Danke für die Einladung.
Genau, und wir reden heute über deine Bachelorarbeit, aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne 5 schnelle Fragen stellen, um dich persönlich nochmal besser kennenzulernen.
Yes.
Eher Städtetrip oder Aktivurlaub?
Städtetrip.
Das letzte Konzert, auf dem du warst?
Lange her, kann ich nicht sagen.
Okay. Du musst schnell noch was klären. E-Mail oder Anruf?
Anruf.
Arbeitest du unter Zeitdruck oder fängst du rechtzeitig an?
Na, teils, teils.
Was würdest du gerne noch einmal lernen?
Was würde ich gerne noch einmal lernen? Statistik vielleicht nochmal neu.
Auch nicht schlecht. Du hast deine Bachelorarbeit in deinem Partnerunternehmen British American Tobacco geschrieben und bist heute dort noch tätig. Wie sieht deine Arbeit jetzt aus?
Okay, also ich habe 2016 das duale Studium bei der BAT in der Hauptzentrale in Deutschland angefangen, bin 2019 fertig geworden und habe dann im Anschluss ein Management-Trainee angefangen und bin da jetzt oder habe dieses dann Ende 2019 abgeschlossen. Und bin jetzt seit 1.1. auf einem neuen Job tätig als Junior Key Account Manager. Das kann man sich vorstellen als eine Vertriebstätigkeit im Großkundenvertrieb. Und ich betreue da gerade Kunden im Lebensmitteleinzelhandel.
Cool. Schön zu hören, dass es auch nach dem Bachelor dann weitergeht. Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben und der Titel lautet Rauchfreies Deutschland, Szenarioanalyse des deutschen Nikotinmarkts und Ableitung einer Handlungsempfehlung für die strategische Ausrichtung der British American Tobacco Germany GmbH. Du hast also quasi den deutschen Nikotinmarkt für das Jahr 2040 prognostiziert. Wie bist du auf die Thematik gekommen?
Okay, erstmal zur Titelwahl. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir uns einen Titel auswählen müssen. Es müssen unterschiedliche Elemente drin sein, deswegen dieser extrem lange Titel. Ich glaube, wenn man es runterbricht, ist es eine Szenarioanalyse des Nikotinmarktes 2040 in Deutschland. Für mich war es sehr wichtig, ein Thema zu wählen, was eine hohe strategische Relevanz hat und wo ich selber auch viel bei lernen kann, weil ich habe es bei vielen Kollegen gemerkt, die haben Themen, die sehr Mikromanagement-mäßig sind, das sind sehr, sehr kleine Themen, die man vielleicht nicht so ganz betrachten kann. Und für mich war es wichtig, ein Thema zu wählen, wo ich selber halt auch viel lernen kann, viele Einblicke sammeln kann und auch gerade im Zuge der Interviews, ich denke, da werden wir nachher nochmal kurz zu kommen, auch spannende Interviewpartner gewinnen kann für die Arbeit.
Cool. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch die Ausgangssituation, also wie sah das aus?
Genau, also wenn man einfach guckt, wo wir herkommen, die Tabakindustrie, sehr etabliert, seit Jahrzehnten, weltweit seit Jahrhunderten gibt es Tabak und den Tabakkonsum. Und wenn wir überlegen, in den 1970er Jahren hatten wir eine Raucherquote von knapp 40% in Deutschland. Mittlerweile 2015 haben wir unter den Erwachsenen eine Raucherquote von knapp 20%. Wir haben zugenommene Restriktionen, was das angeht. Und wir haben seit in etwa 10 Jahren haben wir neue Kategorien, die auf den Nikotinmarkt mittlerweile gekommen sind, während wir früher eigentlich in einem verhältnismäßig ruhigen Marktumfeld waren. Das heißt, wir haben Tabakprodukte vertrieben, haben wir mittlerweile einen Nikotinmarkt, der deutlich größer ist mit vielen neuen Anbietern, die E-Zigaretten, Tabakerhitzer, Nikotin-Pouches vertreiben. Und dadurch, glaube ich, müssen gerade die Tabakkonzerne, die über Jahrzehnte agiert haben in diesem ruhigen Marktumfeld, viel ändern und ihre Strategie auch wirklich überdenken, wie sie sich bestmöglich ausrichten können in diesem neuen dynamischen Marktumfeld einfach.
Ja, auf alle Fälle ein spannendes Thema. Stand dann dein Thema zuerst und dann hast du gesagt, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Betreuer im Betrieb und in der Uni oder stand zuerst das Thema oder stand zuerst die Betreuer sozusagen?
Teils, teils. Also mein Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich ein strategisches Thema wählen wollte. Mhm. Ich hatte damals im strategischen Management mit Frau Dr. Ann-Kathrin Harms Strama in dem Fall und da hatten wir auch Szenarioanalysen durchgenommen. Und sie hatte damals einen DHL-Report, meine ich, vorgeführt, Und das fand ich sehr, sehr spannend, die Thematik. Und ich hatte mich in dem Zuge oder hatte mir in dem Zuge überlegt, ob man das nicht anwenden könnte, auch auf mein Unternehmen. Und habe mich da mit ihr zusammengesetzt, wie man das bestmöglich umsetzen kann. Und bin dann da auf den Themenvorschlag gekommen und habe da daraufhin aufbauend dann einen betrieblichen Betreuer gesucht, der dafür passen würde.
Okay, cool. Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps für die Zusammenarbeit mit den Betreuern?
Unterschiedliche Tipps, würde ich sagen. Also wenn man kann das splitten, würde ich behaupten. Viele Punkte sind ähnlich, viele sind auch ein bisschen separat. Uniseitig zunächst erstmal, da habe ich wirklich geschaut, welche Professoren hatten mich unterrichtet im Laufe der Zeit und welche Professoren haben A, irgendwie auf so einer Sympathieebene gut gepasst, aber auch thematisch gut gepasst. Das heißt, in meinem Fall, ich wollte ein strategisches Thema wählen. Hat Ann-Kathrin natürlich sehr, sehr gut gepasst. Und zum anderen habe ich die Zusammenarbeit mit ihr auch sehr geschätzt. Das heißt, da habe ich sie dann auch mit reinbezogen. Dann war für mich relativ schnell klar, ich kann das sehr gut und gerne mit ihr machen, uniseitig. Betrieblich ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Da gibt es unterschiedliche Faktoren. Ich denke, zum einen ist es wichtig, dass die Person bereit ist, sich auch die Zeit zu nehmen dafür, weil wir alle kennen das aus den Unternehmen. Man schreibt eine Bachelorarbeit, man ist selber höchst motiviert, aber im Betrieb findet das vielleicht nicht immer den höchsten Anklang. Das heißt, hier ist es erstmal wichtig, einen Betreuer zu finden, der sich auch die Zeit nimmt und auch thematisch dazu Aussagen treffen kann. Und dann war es jetzt in meinem Fall auch wichtig zu sehen, wer es eventuell auch ein guter Schlüssel für Interviews oder wer kann einen auch Input liefern.
Ja.
Und daraufhin gehen aufbauen bin ich dann auf meinen Betreuer Hendrik Meines gestoßen, der ein internationaler Projektmanager bei der BAT ist und der dadurch dann auch einen sehr großen Erfahrungsschatz hat und einem thematisch, fachlich und auch menschlich weiterhelfen konnte.
Cool. Du hattest eben schon erwähnt, die Methodik Szenarioanalyse. Magst du noch mal kurz erklären, was man darunter versteht und warum du genau das gewählt hast?
Okay, also eine Szenarioanalyse als solches. Ich habe hier ein ganz spannendes Zitat mal mitgebracht, die Definition nach Gabler. Die Szenarioanalyse ist eine Analysemethode, mit deren Hilfe mögliche künftige Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis simuliert und analysiert werden. Hört sich erstmal sehr kompliziert an. Runtergebrochen, ich nehme beispielsweise eine Ausgangsbasis, also den Nikotinmarkt heute, und mache Szenarien, wie er beispielsweise in Zeitraum X, also 2040, aussehen könnte. Grundsätzlich würde ich sagen, ist das Ziel einer Szenarioanalyse, zum einen Komplexität zu reduzieren, Unsicherheiten zu bekämpfen, aber vor allem auch einen strategischen Fokus fürs Unternehmen zu finden, weil beispielsweise 2040, 21 Jahre von dem Zeitpunkt meiner BA an, ist ein langer Zeitraum und da ist für Unternehmen häufig sehr schwer greifbar, wie man sich dahingehend am besten ausrichten kann.
Okay, cool. Und man muss ja diese Szenarioanalyse auch mit Informationen befüllen. Und um fundierte Grundlagen zu bilden, hast du dann, wie du eben schon meintest, Interview geführt. Was waren das für Interviewpartner und wie hast du den Kontakt zu denen hergestellt? Und vor allen Dingen auch im ersten Schritt, wie hast du sie überhaupt ausgewählt?
Okay, fair. Also im ersten Schritt, was die Szenarioanalyse angeht, habe ich mich erstmal hingesetzt und drei Parameter bestimmt. Das ist eigentlich erstmal wann, also welchen Zeitraum möchte ich betrachten. Da habe ich für mich gesagt, das Jahr 2040. Dann habe ich gesagt, den thematischen Zuschnitt. Also ich möchte es auf den deutschen Nikotinmarkt beziehen. Und im letzten Schritt dann noch auf den deutschen Markt, sozusagen auf den deutschen Endmarkt. So, dann habe ich überlegt, für eine Szenarioanalyse des deutschen Nikotinmarktes 2040, also das war dann mein Thema, habe ich gebrainstormt, welchen Input bräuchte ich, um hierüber eine gute Aussage treffen zu können. Das heißt, ich habe mehrere Brainstorming-Sessions mit mir selber erstmal gemacht und überlegt, welche Themenbereiche fallen überhaupt hier rein und wozu muss ich Informationen bereitstellen. Am Ende hatte ich dann ein riesen Potpourri aus Input und habe dieses dann geclustert in unterschiedliche Themenblöcke. Auf Basis dieser Cluster bin ich dann an meinen betrieblichen Betreuer herangetreten und habe mit ihm dann eine weitere Brainstorming-Session gemacht und habe diese dann auch nochmal wieder geclustert. Und dann habe ich die Cluster nach Pestle gegliedert, also Political, Economical, Social und unterschiedliche Bereiche. Und das war die Basis für meine Auswahl der Interviewpartner. Das heißt, ich habe für mich nach Pestle 6 Bereiche identifiziert, für die ich Interviewpartner brauche, und habe mir dahingehend passende Interviewpartner ausgesucht.
Cool. Und diese Interviewpartner konkret, also du hast jetzt erzählt, wie du sie ausgewählt hast, aber was waren das denn letztendlich für Menschen und wie bist du an sie herangetreten?
Okay, also beispielsweise Political, das P im Pestle. Wie du vielleicht weißt, sind Regulierungen eine substanzielle Thematik im deutschen Nikotinmarkt. Das heißt, hier bräuchte ich jemanden, der eine Aussage treffen kann über die regulatorische Entwicklung des Nikotinmarktes. Und da bin ich dann an unseren Rechtsvorstand herangetreten mit der Thematik. Beispielsweise für den Bereich Economical bin ich an einen Professor herangetreten. Ich kann euch auch nur empfehlen, beispielsweise zu schauen, welche Uniprofessoren hatte man in der Vergangenheit? Passen hier vielleicht welche, die zu dem Thema eine gute Aussage treffen können? Und so bin ich dann die einzelnen Sachen durchgegangen.
Okay, cool. Und man hört ab und zu, dass so Interviews oder Bachelorarbeiten auch ein Sprungbrett sein können für die Karriere sozusagen. Deine Stellungnahme zu der Aussage?
Okay, ich glaube, schwierig. Also ich glaube, nicht nur durch die Bachelorarbeit wird man jetzt den Job seines Lebens bekommen. Ist bestimmt ein guter Punkt im CV. Und wenn man eine gute Thematik bekommen hat oder gewählt hat, kann es, glaube ich, ein Türöffner sein. Beispielsweise in meinem Fall habe ich durch die Auswahl der Interviewpartner viele neue spannende Kontakte im Unternehmen knüpfen können. Also ich bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Beispielsweise habe ich mit zwei Vorstandsmitgliedern gesprochen. Und wann hat man im klassischen Unternehmensumfeld oder im Daily Business Kontakt mit dem Vorstand? Das heißt, das kann halt auch wieder eine Chance sein, mit diesen Leuten dann ins Gespräch zu bekommen und auch hier als Fachexperte mal zu gelten. Weil ich bin natürlich tief in meiner Thematik drin und kann im Zweifel mein Gegenüber von meinen Themen und von meinen Insights auch überzeugen und auch für mich gewinnen. Und an der Stelle dann auch noch eine ganz große Empfehlung, wenn man spannende Leute befragen konnte und interviewt hat, wieso nicht am Ende der Arbeit dann noch eine kleine Summary, eine Management-Summary zusammenstellen und hier auch nochmal die Insights weitergeben. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die Interviews machen mit anderen Leuten oder Interviews oder nach Interviews anfragen, im Nachhinein dann nichts mehr wieder zurückgeben. Das heißt, hey, können wir ein Interview machen und danach kommt nichts zurück. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute immer sehr darüber freuen, wenn man danach nochmal eine kleine Summary gibt.
Ne? Cool, danke für den Tipp. Für uns jetzt auch sehr spannend, weil wir selbst gerade in der Bachelorarbeit stecken.
Eine kleine Frage hatte ich, glaube ich, vergessen. Du hast gefragt, wie ich an die Leute herangetreten bin.
Ja.
Und das ist jetzt wirklich ganz banal. Ich glaube, man muss einfach sich trauen und Mut haben und bei den Leuten anklopfen und ins Büro reingehen. Also ich weiß nicht, wie es in eurem Partnerunternehmen im Zweifel ist. Bei uns bei BAT ist eine sehr offene Unternehmenskultur, wo sowas auch wirklich gefördert wird. Und ich würde behaupten, bei uns würden 90% der Leute, die man fragt, zusagen. Alleine auch schon auf Höflichkeit und aus Respekt und auch aus Unterstützung heraus, weil die ganz genau wissen, an welchem Punkt wir stehen. Und ich finde, für uns als BA-Schreibenden dürfen wir nicht vergessen, was ist der Worst Case? Die Person sagt halt nein, passt leider zeitlich nicht, dann ist das so und dann fragt man den Nächsten an. Und ich glaube, deswegen ist die BA nochmal umso mehr eine Chance, auch bei Leuten aus dem Senior Management mal anzuklopfen und mit denen ins Gespräch zu kommen.
Ja, stimmt, gebe ich dir total recht. Du hast dann deine Interviews geführt und ausgewertet und dann hast du letztendlich, hat deine Szenarioanalyse 3 mögliche Entwicklungen des Marktes ergeben. Magst du da nochmal genauer drauf eingehen?
Ja, genau. Also im Klassischen, in der Szenarioanalyse, spannt man einen sogenannten Szenario-Trichter auf. Trichter können sich alle bildlich einmal vorstellen. Und es gibt im klassischen Sinne drei unterschiedliche Szenarien. Ein sogenanntes Bauszenario, also Business as usual, ein Best-Case-Szenario aus der Betrachtung des Unternehmens heraus und ein Worst-Case-Szenario. Ich fange mal mit dem Bauszenario an. Das ist am einfachsten wahrscheinlich. Wir haben die Kategorie von verbrennbaren Nikotinprodukten, also Zigarette jetzt hier als bekannteste Kategorie, ist rückläufig in Deutschland. Das heißt, das würde man dann weiterführen aufs Jahr 2040, während Kategorien wie die E-Zigarette oder Tabakerhitzer steigend sind. Das heißt, im Jahr 2040 hätte ich dann eine verhältnismäßig starke Kategorie von alternativen Nikotinprodukten und eine geschwächte Kategorie der verbrennbaren Tabakprodukte. So, das wäre das Basisszenario. Dann gibt es für uns den Worst Case oder ein Worst Case Szenario. Da habe ich dann gesagt, dass die Regularien stark zunehmen. Innovation seitens des Regulators gehemmt werden. Das heißt, E-Zigaretten können in der Form vielleicht gar nicht mehr als solches bestehen. Es werden Teile verboten, Tabakerhitzer können vielleicht nicht bestehen. Gleichzeitig ist Nikotin aber gesellschaftlich stark negativ behaftet. Das heißt, der ganze Nikotinmarkt als solches sinkt stark. Und als drittes Szenario, das Best-Case-Szenario, das habe ich neue Nikotinwelt genannt. Hierbei war meine Ausgangssituation, dass die verbrennbaren Nikotinprodukte weiter leicht sinken, aber gleichzeitig die Kategorie alternative Nikotinprodukte stark wächst. Das heißt, es findet gesellschaftlich auch eine Trennung zwischen sehr schädlichen Nikotin und weniger schädlichen Nikotin statt. Und dieses weniger schädliche Nikotin ist dabei gesellschaftlich deutlich besser oder weiter etabliert und kann dadurch auch breiter vertrieben, vermarktet werden und findet gesellschaftlichen Anklang. Das heißt, Nikotin ist nicht mehr so negativ, wie es heute betrachtet wird in der Form.
Okay. Nochmal als total Laie, was Nikotinprodukte angeht. Ja. Verbrennbare und alternative Nikotinprodukte. Magst du dann vielleicht noch mehr Beispiele nennen, damit man konkret weiß, was darunter fällt?
Klar, sehr gerne. Also verbrennbare Nikotinprodukte sind, glaube ich, am einfachsten. Da ist die Basis Tabak. Das bekannteste Produkt ist die Zigarette. Dann gibt es auch noch Feinschnitt, heißt die Kategorie. Das heißt Dreh- und Stopftabak. So, das wäre diese eine Kategorie. Dann haben wir die alternativen Nikotinprodukte. Die werden im Englischen auch als sogenannte PRRP-Produkte, Potentially Risk Reduced Products, bezeichnet. Das heißt, in dem Fall, lass mich überlegen, das sind, ich meine, drei unterschiedliche Produktkategorien hier. Wir haben zum einen die E-Zigarette. Eine E-Zigarette ist ein Akku, der einen Verdampfer hat und ein Liquid, also eine Flüssigkeit, die als Liquid bezeichnet wird, erhitzt zwischen 60 und 70 Grad, je nach E-Zigarette, und dann der Konsument den Rauch inhaliert. Den Dampf inhaliert. Das ist nämlich eine wichtige Unterscheidung hier in dem Fall. Während wir bei einer Zigarette einen Verbrennungsprozess haben, haben wir bei einer E-Zigarette eine Verdampfung und der Konsument nimmt Dampf auf. Dadurch ist diese E-Zigarette dann weniger schädlich. Gleichzeitig gibt es dann auch die Kategorie von Tabakerhitzern. Tabakerhitzer haben als Ausgangsstoff Tabak, der erhitzt wird, aber auch hier wieder nicht verbrannt wird. Je nach Gerät und Anbieter wird der Tabak auf ca. 200 Grad erhitzt und der Konsument inhaliert dann hier wieder den Dampf in diesem Fall. Und zu guter Letzt eine Kategorie, die gerade in den letzten Jahren wieder höhere Relevanz gewonnen hat, sind das sogenannte Oral Tobacco. Das heißt, dieser Tabak ist in kleinen Beutelchen verpackt und der Konsument nimmt sich diese unter die Lippe und nimmt dann das Nikotin über die Mundschleimhaut auf.
Okay, interessant. So tief bin ich noch nie in die Nikotinwelt eingestiegen.
Und dafür bin ich ja da.
Genau, aber deine persönliche Meinung zu der Kernfrage deiner Bachelorarbeit, also wenn du jetzt guckst, okay, wenn man schaut, die aktuell größte Nikotinkategorie, diese verbrannten Tabakprodukte, werden die wirklich zurückgehen und der Markt wird dann wirklich zukünftig von den alternativen Produkten dominiert oder was ist da deine Meinung?
Ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwierige und komplexe Frage, selbst wenn ich mich mit der Forschung in meinem stillen Kämmerlein für 4 Monate beschäftigt hat, ist meine Aussage bei weitem nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hey, richtet eure Strategie danach aus. Weil wenn ich die Antwort dafür hätte, das wäre die Basis für alle Unternehmen, sich zukünftig auszurechnen. Ich glaube, die ganzen Anbieter gerade in der Nikotinindustrie können selber noch nicht zu 100% sagen, in welche Richtung sich der Nikotinmarkt verändern wird. Und das ist, glaube ich, gerade die spannende Ausgangssituation, weshalb ich gesagt habe, ich möchte mich damit auseinandersetzen, weil es gibt viele unterschiedliche Indizien. Was ich glaube, verbrennbare Nikotinprodukte werden zukünftig nicht weiter wachsen, wahrscheinlich sogar leicht rückläufig sein. Gleichzeitig werden aber alternative Nikotinprodukte mehr und mehr Relevanz im Markt haben. Welche Kategorie der alternativen Nikotinprodukte das am Ende sein wird, kann ich nicht genau sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die mehr und mehr wichtiger werden und auch gerade in Deutschland.
Okay, also dass wie bei meiner Großmutter früher in Gläsern Zigaretten auf dem Tisch standen, als eine Party war, wird wahrscheinlich nicht wieder eintreten, aber wir sind gespannt.
Was ich aber auch glaube, was du halt meinst, deine Großmutter. Also man muss ja den Konsum oder den Konsumenten von Zigaretten beispielsweise auch mal betrachten. Das ist der Konsum von Zigaretten oder von verbrennbaren Nikotinprodukten ist über Jahrzehnte und über Jahrhunderte gewachsen. Deswegen glaube ich auch, dass auch in 20 oder 40 Jahren immer noch Konsumenten bestehen werden, die Zigaretten rauchen, die Feinschnitt oder Drehtabak konsumieren werden. Also ich glaube nicht, dass die Kategorie irgendwann ganz tot sein wird als solches. Vielleicht ist es irgendwann auch einfach ein bisschen nostalgischer, so wie so eine Art Zigarre oder ein Zigarillo, wo man sagt, hey, ich gönne mir heute mal was und rauche eine Zigarette. Aber der Hauptkonsum findet dann über alternative Nikotinprodukte statt.
Ja, und würdest du diese Überlegungen auch auf andere Märkte übertragen können? Also wie unterscheidet sich der deutsche Markt zu anderen Märkten?
Ich glaube, hier muss man erstmal schauen, welche Regulierung haben wir in den einzelnen Nikotinmärkten oder in den einzelnen Endmärkten. Davon ist ja auch wieder abhängig, welche Produkte beispielsweise angeboten werden können. Meine Aussagen im Zuge der Bachelorarbeit sind grundsätzlich übertragbar auf Zentraleuropa, würde ich hier sagen. Es gibt noch Abweichungen, beispielsweise wenn man sich den skandinavischen Markt anguckt, sind hier dieses Oral-Nikotin, also zur oralen Konsumform, deutlich mehr verbreitet. Das ist in Deutschland bei weitem noch nicht so stark wie in den skandinavischen Ländern. Beispielsweise aber für den asiatischen Markt ist es sehr schwer übertragbar, weil die Asiaten grundsätzlich eine deutlich höhere Technikaffinität haben. Und da E-Zigaretten und besonders Tabakerhitzer bereits heute schon um ein Vielfaches mehr verbreitet sind als hier in Deutschland.
Okay, spannend. Auf alle Fälle super spannende Ergebnisse. Hast du vielleicht für die Studenten da draußen noch einen letzten Tipp, was die Bachelorarbeit angeht?
Ja, sogar ein paar Tipps. Ich habe mir ein klein bisschen Gedanken gemacht, als du mir die Frage schon mal vorab gestellt hast und habe überlegt, was kann ich euch Gutes mitgeben oder was hätte ich mir damals gewünscht, was mir jemand sagt. Im ersten Schritt bereitet euch gut vor, auch bei der Themenauswahl. Ich glaube, wir alle sind in so einer Situation, man hat das fünfte Semester gerade fertig, ist sehr gestresst und denkt dann noch, okay, nächsten Haken machen, die BA schnell zu Ende schreiben, in Anführungszeichen. Hier würde ich mir wirklich Überlegungen machen, welches Thema wähle ich und ist das überhaupt umsetzbar? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als eine Themenwahl zu haben und dann im Nachhinein festzustellen, A, die Literatur ist nicht wirklich da, B, beispielsweise, ich darf darüber nicht schreiben, weil man Unternehmen mich hier sehr stark reglementiert. Das heißt, im ersten Schritt ein Thema finden, was umsetzbar ist, wozu ich Literatur finde. Und das Allerwichtigste meiner Meinung nach, ein Thema finden, für das ich mich selber begeistern kann. Auch wenn es nur 3-4 Monate sind, wo ich mich damit auseinandersetze, es sind immer noch 4 Monate. Und gerade was die Motivation angeht, macht es viel aus, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, ich stehe dahinter, ich habe kein Problem, mich abends um 8, 9 dann nochmal hinzusetzen für 2 Stunden, als wenn du ein Thema hast, wo du halbherzig hinterstehst. Das heißt, auch für die Studierenden, die beispielsweise übers Unternehmen Vorgaben fürs Thema bekommen, versucht hier wirklich stark Einfluss drauf zu nehmen, weil das macht, glaube ich, viel für eure Motivation aus. Zum Weiteren, akzeptiert schlechte Tage. Ich glaube, das gehört dazu. Jeder, der eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder ähnliches geschrieben hat, hatte Tage, wo er saß und keinerlei Produktivität aufs Papier bekommen hat. Man sitzt 2 Stunden vor der Arbeit, hat 5-mal den Absatz angepasst und kommt überhaupt nicht weiter. Das passiert. Get used to it. Also ich glaube, es ist nicht schlimm. Es gehört dazu, an solchen Tagen Laptop ausmachen, Pizza bestellen, aufs Sofa hauen und Netflix gucken. Ist absolut fein. Es darf nicht jeden Tag passieren, dann wäre es am Ende wieder schwierig, aber das ist manchmal, glaube ich, einfach relevant. Und auf der anderen Seite, nach der Flow-Theorie, habe ich auch immer versucht, so einen Flow, also so Ups mitzunehmen. Wenn ich einen Tag hatte, wo ich extrem fit war, wo ich mich sehr produktiv gefühlt habe, bin ich eine Person, die halt sich auch 10, 12 Stunden hinsetzen kann. Und dann habe ich versucht, auch das Maximum aus diesen Tagen wieder rauszunehmen und da dann wirklich vielleicht die schlechten Tage damit zu kaschieren und overall möglichst viel aufs Papier zu bringen.
Okay, top. Vielen, vielen lieben Dank für diese Tipps. Ich glaube, die können wir uns alle zu Herzen nehmen. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch, falls bald eine BA bei einem von euch anstehen sollte, viel Erfolg. Ihr schafft das.
Danke, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass gerade die Studenten unter euch eine Menge mitnehmen konnten. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis denne!